Herzlich willkommen zum neuen Datenkanal. Wir haben heute die Sendung Nummer 32, also wieder ein relativ rundes, eine runde Sache. Also 2 hoch, wie viel, Jörg?
2 hoch 5.
Genau. Also wir sind ja immer so ein bisschen informatisch angehaucht hier und deswegen sind für uns sozusagen die Zweierpotenzen die runden Zahlen. Ja, genau. Den 5. Geburtstag haben wir jetzt damit sozusagen absolviert. Genau, und wie ich schon angekündigt hatte, werden wir also heute uns ein bisschen über ein ganz neues Thema unterhalten, für uns ein ganz neues Thema. Und zwar, das Thema heißt Gesichtserkennung. Dazu haben wir uns einen Spezialisten vom Fach eingeladen. Neben mir links sitzt der Herr Dr. Jürgen Kaufmann. Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Mhm. Jürgen Kaufmann ist Spezialist an der Uni Jena für Gesichts- und Personenerkennung, wie ich das so auf der Webseite lesen durfte. Das ist also so das aktuelle Forschungsgebiet. Vielleicht noch kurz zur Einführung. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zur Uni Jena gekommen bist? Hast du hier studiert oder was hat dich hierher verschlagen?
Ich habe nicht hier studiert. Ich habe in Marburg, Glasgow und an der Uni Konstanz studiert. In Glasgow habe ich dann promoviert, habe auch einige Jahre dort gearbeitet, hatte dort auch ein Forschungsstipendium. Dann kam ich 2005 nach Jena, weil hier ein gutes Jobangebot sich ergeben hat.
Ist dein Forschungsgebiet schon immer so in diesem Bereich Gesichts- und Personenerkennung gewesen oder hast du dich das so nach und nach hinentwickelt?
Das hat sich ziemlich bald nach dem Studium dahin entwickelt. Zunächst hatte ich im Studium selbst, im Hauptstudium eher so einen Schwerpunkt auf klinischer Psychologie und kortikaler Plastizität und Störungen des Lesens und Schreibens bei Kindern. Da habe ich auch meine Diplomarbeit dazu geschrieben. Dann hat sich das aber so ergeben, dass ich bei der Gesichterwahrnehmung und Erkennung gelandet bin.
Vielleicht zur Begriffsklärung, was ist kortikale Plastizität?
Kortikale Plastizität sind Veränderungen auf kortikaler Ebene, die eigentlich immer stattfinden, wenn man was lernt, aber die zum Beispiel besonders stark dann ausgeprägt sein können, wenn eine Sinnesmodalität ausfällt und dann andere Areale, zum Beispiel bei Blinden, Aufgaben übernehmen, die vorher durch das Sehen besetzt waren.
Okay. Sozusagen. Also das, was man so landläufig kennt oder diesen Begriff, wenn jemand blind wird, hört er dafür umso besser oder riecht umso besser oder irgend sowas in der Richtung?
Ja, ganz grob gesagt.
Also eine Frage, die sich mir natürlich stellt, was muss man studieren, um am Ende bei Gesichtserkennung rauszukommen? Also was war dein ursprüngliches Studium?
Da kann man ganz unterschiedliche Fächer studieren. Bei mir war es Psychologie mit dann einem Schwerpunkt in Neuropsychologie und kognitiven Neurowissenschaften. Man kann aber auch zum Beispiel Informatik studieren oder Biologie oder Physik oder Medizin und dann dort landen. Das ist also alles möglich. Das ist generell ist der Bereich der kognitiven Neurowissenschaften, zu dem es eben auch gehört, ein sehr interdisziplinärer Bereich, in dem also ganz viele verschiedene Fächer vertreten sind und gemeinsam arbeiten. Das ist auch eigentlich von der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe sehr gut, wenn da unterschiedliche Leute und Kompetenzen vertreten sind.
Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du, Jörg, ja auch mal so ein bisschen Bilderkennung im Rahmen deines Studiums gemacht. Hast du da auch Gesichter erkannt?
Ich selbst nicht.
Okay.
Aber sie waren auch im Anfang Bestandteil im Prinzip der Vorlesung. Also es war im Prinzip hier auch an der Uni Jena über den Professor Denzler im Rahmen der Rechnersehen-Vorlesung. Bin ich besser? Okay. Und in dem Rahmen war dann im Prinzip auch mit mal Gesichtererkennung beziehungsweise allgemein auch Objekterkennung. Also überhaupt erstmal Objekte in dem Sinne irgendwo in einem Bild, in einem stehenden Bild finden. Dann natürlich auch die Fortführung, zum Beispiel Objektverfolgung.
Was heißt Objektverfolgung?
Na, dass ich in der Folge von Bildern dasselbe Objekt, den Verlauf oder im Prinzip es verfolge, gucke, wo ist es in Bildsequenz 1, in Bildsequenz 2 und so weiter, sodass ich dann eine Spur in dem Sinne finde, aber auch zum Beispiel eben dieses Wissen nutze, ich sage jetzt mal so ein LKW auf einem Bild oder eben auch eine Person, die irgendwo sich in einem Video bewegt, springt nicht. Die findest du sehr wahrscheinlich wieder in der Nähe da, wo du sie auf dem vorhergehenden Bild hattest. Und genau diese Zusatzinformation, diese Hilfen, kann man dann im Prinzip mit in der Objektverfolgung nutzen. Wenn ich allein nur eine Objekterkennung mache, da muss ich pauschal das gesamte Bild absuchen, gucken, wo könnte sich mein Objekt oder wo befindet sich das Objekt.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja sozusagen die Psychologie, macht das auf so menschlicher Ebene sozusagen, währenddessen die Informatik, was Jörg gerade erzählt hat, so ein bisschen auf Computerebene das machen. Und arbeitet ihr dann auch zusammen? Gibt es da zwischen den beiden Teilgebieten Überschneidungen oder sind die halt eher strikt getrennt und in beiden Fächern gibt es dann so Spezialisten für ihr Fach?
Historisch gesehen sind die Bereiche ziemlich getrennt gewesen, erstaunlich getrennt, und dann hat sich gegenseitig relativ wenig wahrgenommen. Die letzten Jahre hat sich das teilweise ein bisschen geändert, zumindest auch hier in Jena, also mit dem Professor Denzler zum Beispiel arbeiten wir auch zusammen. Okay. Und es gibt jetzt auch an anderen Orten in der Welt eine Zusammenarbeit von Psychologen, die eher Gesichter, Wahrnehmung im weitesten Sinne beim Menschen betrachten, und Informatikern, die so automatische Gesichtererkennungs- oder Gesichtsmustererkennung, Erkennungssoftware geschrieben haben. Das wird dann zum Beispiel auch eingesetzt, therapeutisch, zum Beispiel bei Kindern mit Autismus. Also da wurden spezielle Trainingsprogramme entwickelt, zusammen mit Informatikern.
Wenn wir erstmal zunächst bei den Menschen bleiben, würde mir sozusagen als erste Frage naheliegen, wie erkennt man eigentlich ein Gesicht?
Ich würde auch erstmal, erkennt man überhaupt ein Gesicht? Oder ist es, also dass ich wirklich das Gesicht als solches wahrnehme oder nur in gewissen Punkten halt und schließe dann daraus, dass es derjenige ist?
Es gibt gute Evidenz dafür, dass die Erkennung von Gesichtern in verschiedenen Schritten abläuft, quasi kaskadenmäßig. Und das zunächst mal sehr früh, ungefähr 150 bis 170 Millisekunden nach der Präsentation eines Bildes, das Gehirn weiß, ob das jetzt ein Gesicht ist oder nicht. Ja, also das kann man zum Beispiel mittels EEG bzw. mittels eigens korrelierter Potenziale sehen, dass also die Antwort des Gehirns sich ungefähr zu diesem Zeitpunkt unterscheidet zwischen Gesichtern und anderen Stimuli, visuellen Mustern, die eben keine Gesichter sind. Zu dem Zeitpunkt aber, das so würden es zumindest die meisten sehen, ist das Gesicht noch nicht erkannt. Das findet etwas später statt, aber auch sehr, sehr früh eigentlich, ungefähr circa nach 240, 250 Millisekunden. Und dann erst, also das Gehirn macht quasi so eine Art Mustervergleich zwischen etwas, was es abgespeichert hat, einer mentalen Repräsentation eines Gesichts, das wir kennen. Es muss also erstmal durch Lernen angelegt worden sein natürlich. Und wenn also der visuelle Input übereinstimmt mit dieser mentalen Repräsentation, wie immer die auch aussehen mag, dann könnte dann sozusagen auf der nächsten Verarbeitungsstufe das Gefühl von Familiarität entstehen. Und wenn man dann noch etwas über die Person weiß, zum Beispiel wo sie lebt, wo sie arbeitet und so weiter, also so semantische, biografische Informationen, kann das abgerufen werden. Und dann eben auch der Name zum Beispiel. Das findet also relativ zeitlich geregelt statt, eins nach dem anderen. Zur Frage, wie gut das funktioniert. Das funktioniert bei Gesichtern, die wir kennen, erstaunlich gut. Das heißt, Personen, die wir sehr gut kennen, können wir anhand von sehr, sehr schlechten Bildern auch erkennen. Also der Stimulus kann sehr stark degradiert sein. Es kommt auf die Art der Manipulation an, aber gewisse Arten von Manipulationen, die so stark sind, dass man, wenn man die Person nicht gut kennen würde, überhaupt keine Chance hätte, haben teilweise fast gar keinen Effekt. Also da sind wir sehr gut, die meisten zumindest. Ja, es gibt aber einen sehr großen Unterschied, was die Verarbeitung von bekannten Gesichtern angeht, im Vergleich zu Gesichtern, die man nur mal kurz gesehen hat. Also zum Beispiel, wenn man kurz jemanden auf der Straße gesehen hat und den nachher wiedererkennen soll, oder in einem Experiment, wie wir es typischerweise machen, es werden Bilder kurz gezeigt und dann danach soll dann entschieden werden, wenn dann eine Reihe von Gesichtern, von Fotografien gezeigt werden, ob die Person dabei war oder nicht. Da sind also die meisten Leute erstaunlich schlecht, vorausgesetzt, es gibt irgendeine Art von Unterschied im Bild selbst. Also wenn man genau zweimal das gleiche identische Bild verwendet, dann ist es relativ einfach. Das ist aber normalerweise im Alltagsleben nicht das, was passiert, sondern es gibt immer, je nachdem, wie die Beleuchtungsverhältnisse sind, welche emotionale Expressionen die Person gerade zeigt, gibt es immer Unterschiede und da sind wir erstaunlich schlecht.
Wenn du sagst, man bekommt so ein Bild kurz angezeigt, was heißt das? Minuten, Sekunden oder?
So mehrere Sekunden.
Okay.
Ja, sagen wir 5 Sekunden.
Also auch so die typische Frequenz, wie wenn jemand an mir vorbeiläuft, wenn ich den vielleicht sehe.
Ja, zum Beispiel.
Okay. Ja, also sozusagen das gleiche Bild, hast du gesagt, das ist kein Problem. Also wenn man sozusagen das gleiche wiedererkennen soll, das ist ja quasi auch eher ein Muster vielleicht, was man auch abgespeichert hat und dann wieder vergleicht. Aber also was heißt, wenn das Bild dann anders aussieht? Mhm. Also ist es nur hell und dunkel oder wie
also die Bilder? Man hat ziemlich lange die Fähigkeit der Menschen, Gesichter zu erkennen, überschätzt, weil in den Experimenten in den ersten 20 Jahren oder so, seit diese Forschung systematisch betrieben wird, also ungefähr seit den frühen 80er Jahren, da hat man typischerweise in einer Lernphase Fotos gezeigt und dann in der Testphase genau die gleichen Fotos, gemischt mit Fotos, die in der Lernphase nicht vorgekommen sind, und da sind die meisten Versuchspersonen ziemlich gut. Ja. Das meine ich mit identischem Bild, also die gleiche Fotografie zweimal. Wenn man aber da Variationen mit reinbringt in der Testphase, also indem man zum Beispiel das Bild von einem etwas anderen Blickwinkel zeigt, oder die Person hat während der Lernphase wütend geguckt und in der Testphase lächelt sie, oder einen sehr großen Effekt macht es auch, wenn zum Beispiel die gleiche Person unter den gleichen Beleuchtungsbedingungen und so weiter aufgenommen wurde, aber mit zwei unterschiedlichen Kameras, mit etwas unterschiedlichen Linsen, führt das dazu, dass da die Leistung ganz dramatisch in die Knie gehen.
Also was heißt unterschiedliche Linsen?
Ja. Also jede Fotokamera hat ja etwas unterschiedliche Linsen, also ob das dann eher zum Beispiel mit dem Tele aufgenommen ist oder mit dem Weitwinkel. Gibt's,
okay. Ja. Also im Sinne jetzt von einer Verzerrung, also ob ich im Prinzip ein Fischauge genommen habe.
Das muss jetzt aber nicht so extrem verzerrt sein. Also es reichen schon unterschiedliche, also ganz normale Kameras, die sind ja in der Regel nicht genau identisch. Wenn die etwas andere Einstellungen haben, dann führt das erstaunlicherweise dazu, dass wirklich, wenn man die Person nicht kennt, die Wiedererkennungsleistung sehr, sehr runtergehen und auch fatalerweise, das ist dann fast in so einem forensischen Kontext eher noch schlimmer, dass die falschen Alarme auch hochgehen. Falscher Alarm heißt, dass jemand der Meinung ist, er hätte die Person schon mal gesehen und das aber dann nicht der Fall ist tatsächlich. Mhm. Und dieser Fehler tritt bei Gesichtern, die wir kennen, quasi nicht auf.
Okay. Ja. Wie steigert man im Prinzip dieses, also ist es dann im Prinzip, dass man mehrfach die Leute oder länger lernen lässt? Oder wie kann man im Prinzip diese Rate der Wiedererkennung steigern? Was macht in dem Sinne diese persönliche Bindung aus? Ist es vielleicht auch nur eine Geschichte im Prinzip, dass man in der Lernphase eine Geschichte zu der erzählt?
Unterschiedliche Dinge spielen dabei eine Rolle. Das Wichtigste, das zu nennen wäre, dürfte die Variabilität sein des Materials, das beim Lernen verwendet wurde. Das heißt, je unterschiedlicher die Bilder sind, also das heißt, die Person wird mit verschiedenen emotionalen Expressionen gezeigt und mit unterschiedlichen Kameras aufgenommen, vielleicht auch Videosequenzen mit dabei von unterschiedlichen Blickwinkeln, Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien, also so viel Variabilität wie möglich. Das führt also dazu, dass die Repräsentation, die dann entsteht, näher dran ist an dem tatsächlichen Gesicht. Auch vor allem deswegen, weil man dann eine Chance hat, Rückschlüsse darüber zu ziehen, welche Art von Variabilität jetzt was mit der Person zu tun hat, also oder so andersrum gesagt, was ist konstant und was kann sich aber auch ändern, weil es ist ja nicht immer ganz konstant, je nachdem, ob jemand jetzt ein ganz breites Lächeln zeigt oder wütend guckt, sieht dann das Gesicht auch anders aus. Also es ist nicht so, dass das Gesicht immer gleich aussehen wird, tut es ja nicht. Und man bekommt aber auch eine Vorstellung davon, wie viel der Variabilität jetzt in dem Material von ganz irrelevanten Faktoren verursacht wurde. Zum Beispiel durch eine Änderung der der Richtung der Lichtquelle.
Also was mich jetzt interessieren würde, also habt ihr mal getestet, an welchen Punkten man Gesicht sozusagen festmacht? Also hast du vorhin gesagt, dass man am Anfang erstmal so grob überhaupt erkennt, ist es ein Gesicht, ja oder nein? Und da fällt mir gerade ein, du hattest noch irgendwie so einen Fachbegriff verwendet, der mir unklar war, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also ja, du hast gesagt, ihr macht irgendwelche Tests mit Gesichtern und anderen Mustern. Also
Anderen Stimuli meinst du?
Nee, nicht. Also war irgendwie, gut, vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Also vielleicht fällt mir das nochmal ein. Es war so, waren zwei Worte. Egal. Aber habt ihr vielleicht mal getestet, also ab welchen Punkten man ein Gesicht erkennt? Also sind sozusagen Augen markant oder vielleicht ein Bart, den jemand im Gesicht trägt? Also wird dann ein Gesicht als Gesicht erkannt oder gibt es das, also wird es quasi nur die Form?
Also meinst du jetzt erkennen, dass es sich bei einem Reiz um ein Gesicht handelt oder erkennen, um wen es sich handelt?
Erstmal nur, ob es Gesicht ist, ja oder nein.
Ah, okay. Also da spielt eine wichtige Rolle die sogenannte Konfiguration erster Ordnung. Das heißt nichts anderes als das Gesichterschema, zwei Augen über eine Nase und die Nase über den Mund und irgendwas Kreisartiges drumherum.
Okay.
Das wäre jetzt eine Gesichterkonfiguration. Und sobald wir das sehen, springt also das Gesichtersystem an und signalisiert, da ist jetzt ein Gesicht und das könnte interessant werden. Und das scheint ziemlich fest eingebaut zu sein bei uns. Also auch Babys präferieren so eine Gesichterkonfiguration im Vergleich zu anderen Reizen, gucken da länger hin. Es gibt auch immer mal wieder so ganz witzige Berichte darüber, wo überall Leute Gesichter drin sehen. Also da gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren so einen Fall, da hat eine Amerikanerin, wollte gerade in ihren Käse-Toast beißen und dachte, da ist die Jungfrau Maria im Toast eingebrannt und hat das dann irgendwie tatsächlich verkaufen können für mehrere tausend Dollar. Also es ist sozusagen, können wir auch Gesichter erkennen in zufälligen Strukturen, wenn die bestimmte Merkmale aufweisen. Ja. Und wir da ziemlich sensitiv.
Also es gibt dann nebenbei bemerkt auch so eine Webseite, die heißt Dinge mit Gesicht. Und da findet man also wirklich Gullideckel, Häuser und so diverse andere Sachen, die halt wirklich schon aussehen, als wäre da ein Gesicht drin, wenn man so drauf guckt. Also wobei eben da das manchmal das runde Äußere fehlt, aber man hat eben diese zwei Augen, manchmal eine Nase und meistens aber einen Mund halt dabei. Und dann halt irgendwie noch eine Form drumherum. Und dann wirkt es doch in der Tat wie ein Gesicht.
Und was ist eigentlich der Unterschied von einem Gesicht zu einem, ich sag jetzt mal, Gesicht eines Tieres? Also denn dieses Merkmal Augen, Nase, Mund oder sowas finde ich ja in dem Sinne genauso in der Tierwelt. An einigen Stellen halt ausgeprägter. Ich würde jetzt mal sagen, bei einem Affen oder sowas, was ja noch mehr dem Menschlichen dann ähnelt, als vielleicht bei einer Maus oder sowas. Aber dennoch diese Konstellation, Punkt, Punkt, Strich, ist ja da auch gegeben.
Ja, ist auch gegeben und macht im Prinzip auch sehr ähnliche Effekte. Also diese Komponente im EEG, die man eben stark ausgeprägt bekommt, wenn man Menschen Gesichter zeigt im Vergleich zu Tischen oder sonst irgendwas anderem, die findet man auch, wenn man Gesichter zum Beispiel von Affen zeigt. Also wenn man Gesichter zeigt von Menschenaffen, und unterscheidet sich diese Komponente nicht. Also es wird quasi ganz ähnlich verarbeitet wie menschliche Gesichter. Bei Gesichtern von Raubkatzen zum Beispiel, da findet man auch noch einen Effekt, der ist aber nicht mehr so stark. Also das ist ja auch jetzt weniger eine ganz unterschiedliche Kategorie, Gesichter von Menschen oder von anderen Säugetieren. Das ist eher so ein gradueller Übergang. Es müssen übrigens auch gar nicht unbedingt Tiere sein. Man findet diese Komponente auch dann, wenn man Menschen so Frontalansichten präsentiert, bevorzugt von alten Autos, die so eine schöne gesichterähnliche Konfiguration haben. Aha. Also wie Scheinwerfer und Kühler, Grill und Stoßstange. Das können also auch Gesichter sein und wird ja auch kommerziell genutzt, zum Beispiel in dem Film Cars.
Genau. Stimmt. Wer Kinder hat, der wird den Film wirklich kennen.
Oder zwangsweise.
Ja, oder zwangsweise angucken müssen, so 10-mal am Tag oder so.
Ja. Und welche Gehirnregion ist das eigentlich? Beziehungsweise, selbst wenn Sie uns jetzt sagen, im Prinzip, das ist der also im Frontalbereich oder im hinteren Bereich, mit was steht die noch im Zusammenhang?
Also da sind mehrere Regionen dran beteiligt. Das sind natürlich zum ersten Mal Regionen, die generell visuelle Reize verarbeiten, vor allem im Okzipitallappen. Und dann kann man so sagen, ganz grob gesagt, dass die Verarbeitung immer weiter so nach vorne läuft. Und Gesichter werden vor allem, also da ist vor allem sind Areale wichtig im sogenannten Fusiform Gesichterareal. Das ist so im inferioren Temporallappen, also sozusagen an der Unterseite des Gehirns.
Also neben Ohr sozusagen?
Ja, so ungefähr. Und aber nach unten.
Ja, also okay. Dem, ja.
Diese Areale sind vor allem wichtig für die Identifikation von Gesichtern. Also die Identität kann zum Beispiel nicht mehr richtig verarbeitet werden, wenn es in diesen Bereichen bilateral, das heißt sowohl in der rechten als auch der linken Hemisphäre, eine Schädigung gab. Ist zum Glück relativ selten, aber kann den sehr unangenehmen Effekt dann haben für die Betroffenen, dass sie also weder neue Gesichter lernen können und sich eben auch häufig die Gesichter von Bekannten, von Familienangehörigen nicht mehr richtig erkennen können. Das ist aber nicht, die einzigen Strukturen. Es ist eigentlich ein ganzes Netzwerk daran beteiligt, auch je nachdem, was die Gesichter machen, ob die sich bewegen, ob die sprechen, Emotionen zeigen. Dann gibt es auch noch andere Areale, dann ein bisschen unterhalb vom auditorischen Kortex quasi. STS heißt die Region, wird niemanden interessieren, aber und auch Bereiche im Frontallappen. Also das darf man sich nicht so vorstellen, dass es jetzt irgendwie einen kleinen Punkt oder ein kleines Areal gäbe im Gehirn, das alleine für die Gesichterverarbeitung zuständig ist. Es spielt ja auch, es wurde vorhin gefragt, ob zum Beispiel, wenn man eine Geschichte erlebt hat mit einer Person, ob das für das Lernen eine Rolle spielt, hatte ich nicht darauf geantwortet. Also was auch noch zusätzlich hilft, ist, wenn man nicht nur die Bilder zeigt einer Person, sondern wenn man da noch so biografische Informationen mitliefert, die möglichst, wenn die möglichst einprägsam ist, dann kann man sich auch tatsächlich an die Gesichter besser erinnern und bei dem Abruf dann dieser Informationen, das sozusagen im Konzert mit der Gesichterverarbeitung an sich sind dann eben auch noch andere Areale daran beteiligt.
Also du hast gerade gesagt, dass also sehr viele Gehirnregionen beteiligt sind und hattest du auch das Sprechen mit erwähnt. Was mir da so als Frage auftaucht ist, macht es irgendwie einen Unterschied, wenn, also in dieser Betrachtung der Gehirnregion, wenn jemand spricht und ich den sehe? Oder wenn ich den nur sehe und er spricht, aber ich höre nicht, was er sagt. Also ich kriege sozusagen einen Film vorgesetzt, einmal mit Ton und einmal ohne Ton. Werden dann sozusagen unterschiedliche Hirnregionen angesprochen oder ist das gleich?
Also interessanterweise werden Hirnregionen angesprochen oder sind auch mit dann involviert, wenn man sieht, dass jemand spricht und wenn diese Bewegungen realen Sprechbewegungen entsprechen. Ja? Okay. Dann ist also vor allem diese Region, die auch bei der Integration von verschiedenen Arten von Gesichterinformationen eine Rolle spielt, aktiviert und vermittelt das quasi, auch wenn man keinen Ton hört, aber wenn die Person nur Grimassen schneidet, dann nicht oder zumindest zu einem viel schwächeren Ausmaß.
Ich würde an der Stelle gerne mal ein bisschen Musik machen. Wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde geredet und Jörg hat wieder ein bisschen Musik mitgebracht. Ja. Der erste Titel kommt von Annie Sky und heißt Max. Und nach der Pause werden wir dann uns ein bisschen weiter noch in das Thema vertiefen. Viel Spaß bei der Musik.
Take me high, I can whisper your name. When I'm really on fire, turn up the volume, I'm maximum.
Damit sind wir wieder zurück. Ihr habt also gerade noch ein bisschen Musik gehört. Any Sky von Max. Ja, wir haben also vor der Pause ein bisschen uns über Gesichtserkennung angefangen zu unterhalten, haben versucht, so ein bisschen abzuklären, wie funktioniert das eigentlich. Also der Jürgen Kaufmann als unser Gast hat uns so ein bisschen erzählt, dass das die Gesichtserkennung so gestaffelt abläuft. Das heißt, in den ersten 150 bis 200 Millisekunden wird überhaupt erstmal erkannt, dass es sich um ein Gesicht handelt. Und danach wird dann halt versucht, von Seiten des Gehirns so eine Zuordnung zu schaffen, ob man das Gesicht denn kennt oder auch nicht kennt. Ja, wir haben dann vor der Pause auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass es eine Gesichtskonfiguration gibt, also Auge, Nase, Mund und was Rundes ringsherum, macht ein Gesicht erstmal zum Gesicht. Ich hatte jetzt gerade in der Pause mal diese Website aufgerufen, Dinge mit Gesicht. Das ist also von einem Journalisten, dem Konrad Lischka, kreiert worden, der verschiedene Einsendungen da entgegennimmt von Sachen, die einem Gesicht ähneln. Und dann findet man halt hier Kinderstühle, Mülltonnen, Häuser und ähnliche Sachen, die alle doch sehr gesichtsähnlich sind. Wobei aber wahrscheinlich nichts Bekanntes dabei mit ist. Ja, das wäre sozusagen von meiner Seite so die nächste Frage. Also das Gehirn hat jetzt irgendwann mal erkannt, da ist also wirklich ein Gesicht vorhanden, da ist also diese Konfiguration da. Jetzt muss das Gehirn irgendwie dazu übergehen, das Gesicht auch also einzuordnen. Kenne ich die Person, kenne ich sie nicht? Und wenn ich sie denn kenne, wer ist denn das? Was mich da interessieren würde, du hast ja vorhin schon gesagt, dass bei bekannten Gesichtern ist die Gesichtserkennung relativ gut. Nur, also für mich ist die Frage, was ist bekannt? Also ich stelle mir halt vor, ich habe ein Gesicht, was ist das Gesicht meiner Mutter, meiner Frau, irgendeines anderen Gesichts und dann tausche ich per Bildbearbeitung den Mund aus. Würde ich das Bild sozusagen noch erkennen als das Originalbild oder ist es für mich dann schon wieder eine fremde Person?
Also die Verarbeitung von sehr bekannten Gesichtern, die hat eine sehr starke holistische Komponente. Das heißt,
bitte erklären.
Kann man vielleicht so sagen, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile und dass wir nicht so vorgehen, dass wir also uns bekannte Gesichter so Stück für Stück anhand einzelner Features erkennen. Also der Mund kommt mir bekannt vor, die Nase passt dazu, die Augen könnte meine Frau sein. So funktioniert es eher nicht, sondern das ist sozusagen der Gesamteindruck, der sich ergibt, der ziemlich flexibel ist gegenüber allen Arten von Manipulationen. Das heißt, wenn jetzt ein sehr bekanntes Gesicht auf einmal mit einem anderen Mund gezeigt wird, das käme ein bisschen darauf an, was das jetzt genau für ein Mund wäre, wie der aussehe. Aber das wahrscheinlichste Szenario wäre, dass es einem gar nicht besonders auffallen würde oder dass man vielleicht erstmal sehen würde, den Eindruck hätte, sieht ein bisschen anders aus. Ist vielleicht irgendwie die Lippenstiftfarbe gewechselt oder so. Aber es würde nicht unbedingt dazu führen, dass man die Personen nicht erkennt, weil eben die Erkennung bekannter Gesichter nicht so stückweise vor sich geht anhand des Abgleichs einzelner Features, nennt man das auch. Also der Mund wäre zum Beispiel ein Feature oder die Nase oder die Augen. Das ist eher so die Gesamtheit, die da eine Rolle spielt. Das Interessante dabei ist, dass diese Repräsentationen, die wir abgespeichert haben, die sind einerseits so exakt, dass sie uns eben erlauben, die Gesichter zuverlässig zu erkennen. Die haben aber auch gleichzeitig sehr viele Freiheitsgrade. Und das ist auch notwendig, weil wir ja sonst nicht in der Lage wären, bekannte Personen zu erkennen, wenn die aus welchen Gründen auch immer ein bisschen anders aussehen würden. Ja, wenn sie vielleicht beim Zahnarzt waren und dann die Backe ein bisschen geschwollen ist. Oder ein Bart. Sich jemand einen Bart wachsen lässt. Das spielt eine relativ geringe Rolle. Und solche Veränderungen, auch eigentlich, wo man denken würde, ziemlich, ziemlich drastische Veränderungen gehen dann manchmal sogar, können manchmal unbemerkt bleiben.
Okay. Aber es heißt schon, also wenn ich sozusagen heute meine Mutter besuchen würde, würde sie mich sozusagen so erkennen. Und ich gehe morgen oder in 4 Wochen sie wieder besuchen und lasse mir irgendwie einen Bart wachsen, dann würde sie mich halt immer noch erkennen und würde vielleicht gar nicht merken, dass mir gerade ein Bart gewachsen ist.
Genau.
Und aber andererseits, wenn sozusagen mein Nachbar, ich den heute sehe und vielleicht 4 Wochen später und der hat sich in der Zwischenzeit einen Bart stehen lassen, dann würde ich denken, das sind 2 unterschiedliche Personen.
Genau, also, genau. Okay. Also es gibt im Prinzip 2 Probleme, die das Gehirn lösen muss. Das eine ist, Gesichter unterschiedlicher Identitäten voneinander zu unterscheiden. Da war sehr lange so, da hatte die Forschung ihren Augenmerk drauf. Es gibt aber auch noch ein anderes Problem, das man ziemlich lange vernachlässigt hat. Das ist nämlich, ganz unterschiedliche Bilder der gleichen Person zusammenzuführen. Also zu erkennen, dass das die gleiche Person ist und dass die Variabilität, die in den Stimuli enthalten ist, irrelevant ist. Ja? Und vor allem das ist für Gesichter, die man nicht kennt, extrem schwer. Und das führt dann eben dazu, genau in dem Beispiel, wenn man jemanden oberflächlich kennenlernt und man sieht ihn dann eine Woche später wieder und da hat er auf einmal einen Bart, was wäre dann ungewöhnlich, nach einer Woche bräuchte er einen starken Bartwuchs, aber vielleicht 2, 3 Wochen. Kann es häufig dazu führen, dass man denkt, das ist eine andere Person.
Ja. An der Stelle fiel mir eben gerade die Sonnenbrille ein, die es ja doch teilweise manchmal schwierig macht, also fremde Gesichter nochmal wiederzuerkennen, beziehungsweise dieser berühmte schwarze Balken. Mhm. Welche Auswirkungen hat der oder welche Rolle, warum, also die Frage ist ja auch, warum liegt dieser Balken über den Augen?
Ja, weil tatsächlich die Augen sehr wichtig sind für die Erkennung der Identität. Die Augen sind übrigens auch, die sind auch sehr wichtig, vielleicht noch wichtiger als die anderen Features bei der beim Erkennen, dass es sich überhaupt um ein Gesicht handelt. Also auch wieder, was diese Komponente angeht, die größer ist für Gesichter als für andere Stimuli. Dieser Effekt wird extrem verringert, wenn man aus dem Gesicht die Augen rausretuschiert. Also die Augen sind tatsächlich, spielen eine sehr große Rolle. Was man zum Beispiel auch daran sehen kann, zum einen, das ist kein Zufall, dass wenn man jemanden unkenntlich machen will, dass seit jeher da ein Balken über die Augen gelegt wird und nicht über den Mund. Aber auch konnte gezeigt werden, dass Gesichter, die in der Farbumkehr gezeigt werden, also das von Negativen, die sind extrem schwer zu erkennen. Wenn man dann aber nur die Augenregion richtig, also mit der richtigen Polarität zeigt, dann sind sie wieder recht gut zu erkennen. Also die Augen spielen eine ganz besondere Rolle. Und wenn man sich die Blickbewegung anschaut auf bekannte Gesichter, also das kann man messen mit Eye-Trackern zum Beispiel, man kann also Gesichter präsentieren, dann gucken, wo guckt die Person hin, dann sieht man also bei normalen Versuchspersonen, dass häufig gleich die erste Sakkade so ungefähr auf die Nasenwurzel geht und dann so kurz Auge links, rechts gescannt wird, vielleicht mal kurz auf den Mund runter und dann ist das Gesicht auch schon erkannt. Während bei Gesichtern, die man nicht kennt, es eher mehrere Explorationen gibt. Da werden auch die äußeren Features, das heißt also die äußere Form des Gesichts, die Frisur und so weiter, viel stärker abgescannt. Das spielt also auch bei der Erkennung von Gesichtern spielen vor allem, oder da verschiebt sich das Gewicht in der Nutzung von diesen sogenannten externen Features und den internen Features zugunsten der internen Features.
Und ist es immer dieser Ablauf, eben Augen, Mund, Augen, Nase, Mund und dann nach außen gehend, wo dann einfach der Prozess abbricht, wenn schon mit dem Mund, sage ich jetzt mal, eine Identifikation erreicht ist?
Das oder? Kommt drauf an, wie lange man das, also wenn man das Bild noch stehen lässt und man bietet der Versuchsperson sonst nichts an, dann ist es ja langweilig, dann guckt sie dann auch länger das Gesicht an. Kommt drauf an, was das Gesicht ist, ob es zum Beispiel jetzt ein attraktives Gesicht ist oder nicht. Aber wenn jetzt die Aufgabe wäre, das Gesicht zu erkennen, dann wäre das also so ein typisches Blickbewegungsmuster erstmal da. Und während das bei unbekannten Gesichtern sehr viel erratischer aussieht, das geht also mehr hin und her.
Und wie stark spielt im Prinzip eine Verdeckung oder ähnliches? Also ich sehe ja manchmal Leute auch nur im Prinzip die Seitenansicht und nicht im Prinzip eine Frontansicht. Denn das macht ja mehr, also es fehlt ja in dem Sinne etwas an Informationen.
Das kommt eben auch wieder darauf an, ob man die Person schon mal von diesen Ansichten gesehen hat. Aha. Generell kann man sagen, dass die Fähigkeit, wenn man jetzt eine Person nur von Frontalansichten gesehen hat, von Porträtfotos von vorne aufgenommen, da ist man extrem schlecht, diese Person dann zum Beispiel von einem Profilbild zu erkennen, und zwar so schlecht, dass es also überhaupt keine Probleme macht, in einem Experiment den Versuchspersonen diese beiden Ansichten der gleichen Person als zwei Identitäten zu verkaufen.
Naja, mir fiel jetzt gerade so ein Problemchen ein, dass mit den mit Politikern oder sowas oder eben Leuten im Fernsehen, dass die ja in der Regel wirklich eher frontal gezeigt werden und dann wahrscheinlich ganz problemlos einkaufen gehen können, solange sie dann wirklich an den Leuten vorbeiziehen.
Ja, das gilt dann aber nur für die Politiker, die nicht so richtig bekannt sind.
Ja.
Genau, und an der Stelle spielen wir wieder ein bisschen Musik ein. Aus unserem reichhaltigen Pool gibt es einen Titel von Pete Canson, heißt Pak Nanyan K, was auch immer das heißt. Viel Spaß beim Anhören und in 4 bis 5 Minuten sehen wir uns dann wieder.
Hören
uns. Sinta. sind wir wieder zurück an den Kopfhörern, an den Mikrofonen. Ja, wir waren vor der Pause so ein bisschen stehen geblieben bei Politikern, die sich möglichst nur frontal fotografieren lassen sollen, um dann unerkannt in der Öffentlichkeit sich bewegen zu können. Ja, das ist natürlich eine interessante Idee, wird vermutlich nicht ganz so funktionieren. Aber die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit zum Hinterkopf gestellt habe, ist, ob diese Fahndungsfotos, die die Polizei austeilt, dann wirklich so zielführend sind. Weil oftmals hat man da ja, nur ein einziges Bild, in der Regel eine Frontalansicht. Also nach dem, was ich bisher so gehört habe, könnte der Täter oder der vermeintliche Täter an mir vorbeilaufen und ich würde ihn nicht erkennen. Wie sind da so deine Erkenntnisse dazu?
Das kommt drauf an. Wieder das Entscheidende ist immer, ob der irgendjemand bekannt ist oder nicht. Wenn man ein richtiges Foto von ihm hat oder von ihr und das veröffentlicht und Personen, die diese Person kennen, das Foto sehen, dann ist es also extrem wahrscheinlich, also fast sicher, dass sie diese Person auch richtig erkennen. Insofern kann es durchaus sinnvoll sein, so ein Foto zu veröffentlichen, wenn man sich ziemlich sicher ist, dass es der Täter ist. Wenn nicht, aber auch wenn man sich sicher ist, dass es der Täter ist, dann gibt es eben das Problem, dass Leute, die die Person nicht kennen, der Meinung sind, sie kennen einen, der dieser auf dem Bild dargestellten Person ähnelt. Wenn dann die Emotionen entsprechend hochkochen, dann kann es ziemlich schnell sehr gefährlich werden. Gibt es also regelmäßig Fälle, denn letztes Jahr zum Beispiel, nachdem es diese Anschläge gab in Boston, wurden ja auch Bilder veröffentlicht im Internet und im Fernsehen. Da waren dann einige Menschen der Meinung, dass sie den Täter identifiziert hätten, kannten aber weder den richtigen Täter, noch kannten sie die Person, die sie da scheinbar identifiziert haben, gut. Und da hat man eben gesehen, dass die ein paar oberflächliche Gemeinsamkeiten tatsächlich hatte. Ja. Aber wenn man diese Person kennt, ist es also völlig offensichtlich, dass sie es nicht ist. Aber da hat sich dann fast dann so ein Lynchmob zusammengetan und das ging dann gerade noch gut aus, war aber dann für die betroffene Person sehr, sehr unangenehm. Ja, also das heißt, dass die Chancen, jemanden da zu entdecken, indem man ein Foto zeigt und man den zufällig auf der Straße sieht und anhand des Fotos dann identifiziert, das ist extrem gering. Da ist tatsächlich die Gefahr, dass es also falsche Anschuldigungen gibt, sehr, sehr hoch. Ja.
Und auf der anderen Seite ein ähnliches Szenario vielleicht. Ich sehe auf der Straße, wie irgendwie ein junger Mann einer alten Frau die Handtasche raubt und wegrennt und habe halt die Chance, ein paar Sekunden sein Gesicht zu sehen und dann irgendwie später treffe ich ihn im Gerichtssaal wieder und soll halt sagen, ob er es gewesen ist oder nicht gewesen ist. Also ich vermute, das hat ähnliche Schwierigkeiten, wie auch nur das auf dem Bild zu erkennen.
Genau das gleiche Problem. Da sind wir also extrem schlecht und das deckt sich überhaupt nicht mit der weit verbreiteten Meinung, dass also Augenzeugenaussagen so extrem zuverlässige Evidenz sein. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist dann der Fall, wenn jetzt der Täter, der die Handtasche weggerissen hat, dir bekannt wäre. Ja, dann wäre das also sehr einfach. Aber wenn man den nur kurz gesehen hat, den dann wiederzuerkennen vor Gericht oder in so einem Line-up, da ist also die Fehlerquote tatsächlich sehr, sehr hoch. Da gibt es also Untersuchungen dazu, dass da die falsche Alarmquote ungefähr bei 30% liegt. Wenn dann noch entsprechend Druck ausgeübt wird, also wenn dann die Polizisten zum Beispiel unter Druck stehen, dann jemanden zu präsentieren und sich dann nicht neutral verhalten und sagen, jetzt gucken Sie mal genau, dann kann man das also noch durchaus noch verstärken. Das ist schon ziemlich dramatisch, wenn man sich überlegt, dass in manchen Ländern zum Beispiel auch Leute hingerichtet werden aufgrund von Zeugenaussagen und das, also gerade aus den USA sind also viele Fälle bekannt, wo dann danach noch dann DNA-Evidenz vorlag und man Fälle nochmal geprüft hat und dann hat man also entdeckt, dass Leute, die allein aufgrund von solchen Zeugenaussagen verurteilt wurden, unschuldig waren und da jahrelang im Gefängnis gewesen sind oder schlimmstenfalls sogar getötet wurden. Ja. Und das ist übrigens noch, das Problem ist noch verschärfter, wenn ein Zeuge Leute wiedererkennen soll, die zu einer anderen Gruppe, zu einer anderen ethnischen Gruppe gehören. Also wenn zum Beispiel weiße Europäer, asiatische Gesichter da beurteilen sollen oder auch umgekehrt, dann gehen die Fehlerraten nochmal hoch.
Und ist das bei allen interkulturellen Gruppen so oder ist es nur von Europäer nach Asiaten so? Oder empfinden uns die Asiaten auch, dass wir Europäer alle gleich aussehen?
Genau, die sind also auch der Meinung, wir sehen auch alle gleich aus.
Okay.
Ja. Aber warum eigentlich? Denn im Prinzip Merkmale und Ähnliches sind ja doch vorhanden. Aber, also ich kenne es eben selbst, dass man eben Beispiel Asiaten, doch als sehr gleich und auch bei vielen glaubt, die gleiche Person wieder vor sich zu haben, also eben bei der Schnellerkennung, obwohl es nicht der Fall ist. Mhm. Was macht die Bilder dann so anders?
Also da gibt es verschiedene Erklärungsansätze dazu. Die kann man so ganz grob in zwei Bereiche einteilen. Das eine wären eher so sozial-psychologische Ansätze. Die gehen ungefähr so, dass man also anhand bestimmter Merkmale gleich erkennt, dass ein Gesicht nicht zur eigenen Gruppe gehört und dann quasi die Verarbeitung abgebrochen wird und das, und das Gesicht.
Der Rassist im Gehirn.
und das Gesicht dann nicht mehr auf einer individuellen Ebene verarbeitet wird. Aha. Dagegen spricht aber, dass es ziemlich glaubwürdige Befunde gibt, dass die Stärke dieses Effekts nicht mit Rassismus korreliert. Okay. Auch Menschen, die definitiv nicht rassistisch sind, haben typischerweise, wenn sie wenig Kontakt haben zu Vertretern einer bestimmten Ethnie, dieses Problem. Also das spricht eher gegen diesen Ansatz. Ein anderer Erklärungsansatz, das ist eher so ein perzeptueller, hat mit der Lernerfahrung zu tun und der beruht im Grunde auf der Vorstellung, dass wir im Lauf unseres Lebens gelernt haben, auf welchen Dimensionen sich Gesichter voneinander unterscheiden. Also welche Information ist nützlich, um zu unterscheiden, kenne ich den oder kenne ich den nicht. Ja? Und die Vorstellung ist dabei, dass sich im Lauf des Lebens so eine Art mehrdimensionaler Raum ausbildet. Und die Dimensionen in diesem Raum wären also Merkmale, die wir nutzen können, um Gesichter voneinander bezüglich ihrer Identität zu unterscheiden. Jetzt ist es eben nicht so, dass jetzt generell alle Chinesen gleich aussehen oder alle Europäer gleich aussehen, aber die Art und Weise, wie sie variieren, eben unterschiedlich sein kann. Das heißt, man kann sich also vorstellen, dass wenn man jetzt sein ganzes Leben lang noch nie Asiaten gesehen hat, hat man quasi für die Dimensionen, die sinnvoll sind, um Asiaten auf dem individuellen Level voneinander zu unterscheiden. Man hat die Dimension quasi nicht in seinem Gesichterraum ausgebildet. Das könnte also eine Erklärung sein. Und das kann übrigens auch erklären, warum dieser Effekt auch reversibel ist oder zumindest abgeschwächt werden kann. Also wenn zum Beispiel Gruppen, die irgendwann aus beruflichen Gründen dann sehr viel zu tun haben mit Asiaten zum Beispiel, dann ist also bei denen dieser Effekt dann nach Training sozusagen nicht mehr so ausgeprägt oder verschwindet sogar. Und es gibt übrigens auch neuronale Korrelate dieses Effekts. Das kann man also sehen, dass sich die elektrischen Gehirnantworten unterscheiden sich für Gesichter der eigenen ethnischen Gruppe und der anderen ethnischer Gruppen. Und dieser Effekt lässt aber mit Erfahrung eben, der wird kleiner, also der Unterschied wird kleiner. Ja.
Das hat jetzt quasi schon meine Frage ein bisschen beantwortet, weil das würde jetzt für mich zumindest naheliegen, dass man sozusagen, sobald man in einen anderen kulturellen Raum kommt und sich dort längere Zeit aufhält, da so einen Lerneffekt hat.
Ja.
Aber gibt es auch sozusagen so umgekehrte Versuche, dass es vielleicht, sagen wir mal, Kinder gibt, die meinetwegen in Asien aufgewachsen sind und deren Freunde halt nur aus Asiaten bestehen, die dann aber wieder nach Europa gezogen sind und also fühlt sich dann für diese Kinder halt auch die Europäer alle gleich an oder haben die dann so ein ist dann diese Dimension des Raumes schon gefüllt durch ihre Eltern vielleicht?
Oder angeboren in dem Sinne?
Nee, angeboren ist es nicht. Das ist also schon eine Lernerfahrung. Aber wenn es jetzt Kinder sind von europäischen Eltern, dann haben sie ja schon mal europäische Eltern, die ihnen dann wahrscheinlich auch nahestehen und die sie dann häufig gesehen haben und wahrscheinlich auch andere Verwandte und gucken dann wahrscheinlich auch europäische Filme und so weiter. Also das wäre jetzt unwahrscheinlich, dass die, wenn sie jetzt nicht in irgendeinem Dorf aufwachsen, fern von Medien und so weiter, nie ein europäisches Gesicht gesehen hätten. die, also wenn das so wäre, dann wäre die Vorhersage, dass so ein europäisch aussehendes Kind dann auch diesen Effekt hätte, wenn es zum ersten Mal nach Europa käme. Ja. Generell ist es aber auch so, dass der Effekt zuverlässig gezeigt wurde, sowohl bei Afrikanern als auch bei Asiaten. Und wir haben in Jena hier neulich auch eine Studie durchgeführt. Da haben also Europäer und Asiaten teilgenommen und die mussten also europäische und asiatische Gesichter lernen. Die haben also beide jeweils diesen Nachteil gezeigt für die jeweils andere Gruppe und haben beide in den Hirnantworten diese Effekte gezeigt, die sich dann so genau umgedreht haben, je nachdem, welche Stimuli sie eben betrachtet haben. Also es lag nicht an den Stimuli, sondern an der Kombination Ethnie der Versuchspersonen und Ethnie der Gesichter. Tendenziell scheinen aber diese Effekte bei Europäern ein bisschen stärker ausgeprägt zu sein. Und aber eine mögliche Erklärung ist, dass eben aufgrund so der kulturellen oder der Präsenz der westlichen Kultur auch in Asien und so weiter einfach europäische Gesichter dort sehr viel geläufiger sind als bei uns asiatische.
Okay. Ja, also wenn ich nochmal diese Dimensionsidee aufgreife, der Vektorraum, der da so aufgespannt wird. Also würde jetzt für mich naheliegen, dass sozusagen bei Kindern, die ja der Raum niedrigdimensional ist und die Dimensionen sozusagen mit dem Älterwerden wachsen. Hat man sowas mal untersucht und bestätigt sich das oder kann man das so nicht sagen?
Prinzipiell könnte man sich beides vorstellen. Man könnte sich auch vorstellen, dass der Raum im Erwachsenenalter genauer wird. Er muss nicht unbedingt mehr Dimensionen haben, aber eben die richtigen. Also ähnlich wie in der Sprachwahrnehmung ist es ja so, dass bei der Sprachwahrnehmung ist es so, dass Kinder relativ früh lernen, welche Sprachlaute man nicht unterscheiden muss, weil der Unterschied in der Muttersprache keine Rolle spielt. Mhm. Ja, so ähnlich könnte es bei Gesichtern auch sein. Aber die Daten, die ich kenne, legen tatsächlich eher nahe, dass Kinder weniger Dimensionen verwenden.
Und was heißt das jetzt bei der Sprache? Dass man, also das habe ich noch nicht ganz verstanden, mit dem Lauten.
Achso, also Kinder können ungefähr bis zum Alter von 10 Monaten nahezu alle Sprachlaute aller Sprachen der Welt unterscheiden. Also das heißt, auch chinesische Kinder können unterscheiden zwischen R und L, also R und L. Ja. Und irgendwann, ziemlich bald, lernen sie, im Chinesischen spielt das keine Rolle und dann wird das alles zu einer Kategorie zusammengefasst. Das ist eigentlich in der Muttersprache ein Vorteil, weil es eben dazu führt, dass die Repräsentation des Sprachlauts flexibler wird und auch trotz einer großen Streuung, die es immer gibt, je nachdem, wer spricht, ob der gerade einen Schnupfen hat, würde dann sozusagen immer ein, unabhängig von der tatsächlich vorhandenen physikalischen Variabilität, wenn die eben nicht relevant ist, würde dann ein Sprachlaut als eine bestimmte Kategorie wahrgenommen.
Und also ich fand das nämlich auch vorhin ganz interessant, dass wir haben ja im Prinzip auch, wir als Europäer haben mit dem Chinesischen das Problem, dass wir überhaupt nicht die Variation in deren Sprache wahrnehmen, analog wie wir im Prinzip die Variation in deren Gesichtern nicht wahrnehmen. Und umgekehrt ist es ja das Gleiche, dass die Asiaten Probleme haben mit den europäischen Sprachen und eben auch mit den Gesichtern, dass sowas wahrscheinlich auch wirklich, also wenn es von Anfang an möglich ist, wenn derartige Versuche es gezeigt haben, dann scheint ja dann eher eine Spezialisierung auf das eigene Umfeld immer stattzufinden.
Ja, also das wäre eben so diese Idee dieses eher perzeptuellen Ansatzes, dass sich aufgrund der Lernerfahrung ein Raum ausbildet, also ein mehrdimensionaler mentaler Raum, der eben angepasst ist an die Gesichter, mit denen man es normalerweise so zu tun hat.
Ich erinnere mich da halt, also gerade bei diesem Sprachbeispiel, auch so ein bisschen an Arabisch, was ich halt irgendwie über vor vielen Jahren versucht habe zu lernen. Und da gibt es auch dieses verschiedene Kratzlaute, will ich es mal nennen, die sehr stark unterschiedlich sind, aber also die vielleicht noch halbwegs einfach rauszuhören sind, aber sehr schwer nachzumachen sind. Also ich habe das halt später auch da direkt vor Ort gemerkt, dass also mein und so weiter durchaus nicht als solches vor Ort erkannt wurde. Also die hatten auch sozusagen das Problem, was sie dann auch schon sozusagen weggehört haben, offensichtlich.
Wobei da ist, ich glaube, das, was jetzt die jüngere Generation alle kennt, ist erstmal das Problem im Englischen mit dem TH, wo jeder dann erstmal anfängt, beziehungsweise auch im Französischen, die Feinheiten, ob ich, wie ich eben ein E betone, ob ich es im Prinzip, also was dann die Accents ausmachen und ähnliches, was ja im Deutschen gar nicht vorhanden ist, in eine derartige Feinheit in der Betonung.
Aber was mir da so als Frage noch auftaucht, also noch, mal ganz kurz bei dem Sprachbeispiel zu bleiben, also irgendwo habe ich mal gehört, dass man so bis 6 oder 7 Jahre, also die Fähigkeit hat, sehr viele verschiedene Sprachen zu sprechen und auch zu lernen. Weißt du da was dazu und hängt das sozusagen damit irgendwie zusammen oder
ist das ein Spiel, das Also ich bin jetzt kein Sprachforscher, aber die, was es wohl eher nicht gibt, was man früher lange geglaubt hat, dass quasi spätestens in der Pubertät irgendwie ein Schalter umgelegt wird und man danach auf keinen Fall mehr eine Fremdsprache gut lernen kann. Mhm. Da gibt es also genügend Beispiele, die das Gegenteil zeigen. Es ist also auch nicht jetzt unbedingt so, dass jetzt im Alter von 5 bis 6 Jahren das nicht mehr geht. Also gerade Kinder sowieso in dem Alter, wenn sie einer anderen Sprache ausgesetzt sind, regelmäßig und auch motiviert sind. Und auch, das hat eine sehr starke emotionale Komponente auch, wenn also dann die neue Sprache einfach positiv besetzt ist und man dann Freunde hat, die Sprache sprechen, dann können also Kinder auch, die deutlich älter sind als 5, 6 Jahre, noch nahezu perfekt eine neue Sprache lernen.
Also mich würde dann auch so ein bisschen interessieren, noch wie sich eventuelle Krankheiten auf das Gesichtserkennungsthema auswirken. Bevor wir auf das Thema, neue Thema einschränken, habe ich noch ein bisschen Musik. Jörg hat eine interessante Gruppe rausgesucht. Gera Simsum heißt es, Listen Girl. Viel Spaß beim Anhören. Thank you. Ja, und das war Gera Simsum, ausgesucht von Jörg. Der Titel hieß Listen Girl. Ja, wie schon angekündigt, so wollen wir uns jetzt noch so ein bisschen über, ich sag's mal, Störungen im weiteren Sinne unterhalten. Also mal ausgehend sozusagen von einem vielleicht normalen Gesicht, was auch immer das ist, oder vielleicht gibt's das ja gar nicht. Könnte man sozusagen ja da auch zu der Überzeugung kommen, irgendwann ist ein Gesicht attraktiv. Also das hattest du ja vorhin auch mal angesprochen, das Thema attraktive Gesichter. Also ich habe irgendwann mal was gelesen, dass man zum Beispiel, nee, unbedingt gesichtsabhängig, aber haarfarbenabhängig eine blonde Frau für attraktiv hält. Nur aufgrund der Tatsache, dass sie blonde Haare hat. Und, ich weiß nicht, gibt es solche Merkmale auch bei Gesichtern? Also empfindet man ein bestimmtes Gesicht als attraktiv, nur weil irgendwie die Augen grün, blau, gelb sind oder die Nase lang oder kurz ist?
Also es gibt bestimmte Merkmale in Gesichtern, die eher als attraktiv wahrgenommen werden. Da zählt zum Beispiel die Symmetrie dazu. Symmetrische Gesichter werden eher attraktiv eingeschätzt als asymmetrische Gesichter. Es ist aber auch durchaus möglich, dass es so ein ganz kleiner Tick von Asymmetrie kann bei einem bestimmten Gesicht auch attraktiv wirken. Also das ist nicht so ganz schwarz und weiß, aber tendenziell ist Symmetrie eher attraktiver als Asymmetrie. Dann sehr wichtig bei der wahrgenommenen Attraktivität ist die Haut. Und zwar gesund aussehende Haut als deutlich attraktiver eingeschätzt als, als Haut jetzt von Leuten, die Kette rauchen, 3 Stunden pro Nacht schlafen und viel Alkohol trinken. Den Effekt sieht man also auch, wenn man nur so kleine Stückchen von der Haut präsentiert, ganz ohne Gesicht und nur einschätzen lässt, was sieht attraktiver aus, dann reicht also schon ein Stückchen Haut, um so einen Effekt zu kriegen.
Aber wenn ich mal ganz kurz unterbrechen darf, wann ist denn Haut attraktiv? Also was ist eine attraktive Hautfarbe?
Da gibt es ganz witzige Experimente aus Schottland. Was? Zum Beispiel, da essen viele Leute sehr wenig Gemüse. Mhm. Und wenn man die dazu bringt, ganz viel Gemüse zu essen, für schottische Verhältnisse zumindest, und dann wird die Haut so ein bisschen gelber. Und das führt dazu, dass die gleichen Gesichter attraktiver wahrgenommen werden. Das kann man natürlich auch mit Bildmanipulationssoftware machen, den Effekt. Da kann man das also auch sehen, wenn man die Gesichter so farblich ein bisschen verändert, dass sie ein bisschen gelber, also die Gelbwerte so ein bisschen erhöht, dann werden die attraktiver wahrgenommen. Und auch tendenziell ist es so, wenn die Gesichter nicht ganz so blass sind, also wenn sie ein bisschen Sonne abgekriegt haben, sind sie auch eher attraktiver, wobei auch da ist es so, bei Menschen ist es, gerade auch was die Attraktivität angeht, da spielen viele andere Faktoren auch eine Rolle, jetzt nicht nur biologische, sondern eben auch kulturelle, also was jetzt zum Beispiel die Hautfarbe an sich angeht, da gibt es sehr starke kulturelle Unterschiede, ob jetzt irgendwie hell oder dunkel schöner ist.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Politiker wäre und mich jetzt gerade zur Wahl stelle, bei den diversen Plakaten, ist es also immer besser, dem ihr Bildbearbeiter zu sagen, macht die mal ein bisschen gelber, oder ein bisschen verschiedene rote Wangen.
Genau, oder noch besser, ein paar Wochen vor Anfang schön Gemüse zu essen, dann tut man was für die Gesundheit.
Ja, und ich hatte dich jetzt unterbrochen, gibt es also noch mehr Faktoren, die Attraktivität erhöhen?
Ein Thema bezieht sich auf die Durchschnittlichkeit von Gesichtern, also das wird gerade so ein bisschen kontrovers diskutiert, ob Gesichter, die eher durchschnittlich sind, durchschnittlich heißt, wenn man wieder zurückgeht auf diesen mehrdimensionalen Raum, von dem wir vorher gesprochen haben, Gesichter, die eher so im Ursprung dieses mehrdimensionalen Raums sind, die werden eher als attraktiv empfunden. Wobei das auch wieder darauf ankommt, weil nämlich eine gewisse systematische Abweichung vom Durchschnitt auch besonders attraktiv sein kann. Und zwar vor allem in Merkmalen, die was mit dem sexuellen Dimorphismus zu tun haben. Das heißt, zum Beispiel Bilder, also man kann Bilder so manipulieren, dass zum Beispiel ein männliches Gesicht noch männlicher aussieht oder eher weiblicher oder ein weibliches Gesicht eher noch weiblicher oder eher ein bisschen männlich. Und da gibt es Hinweise drauf, dass also Männer eher, nicht ganz überraschend, wahrscheinlich die etwas weiblicheren Gesichter eher attraktiv finden. Bei den Frauen kommt es eher darauf an, die sind natürlich wieder komplizierter, wo gerade sie sich im Zyklus befinden.
Und bei Männern ist es sozusagen egal, ob das weibliche Gesicht weiblicher ist und ob das männliche Gesicht weiblicher ist, wird das dann beides attraktiver befunden? Oder ist es eher so, dass man nur weiblichere Frauen, also weiblich aussehendere Frauen, attraktiver findet und dass es bei Männern egal ist? Also sozusagen die Frage ist die Verschiebung in Richtung Weiblichkeit beim ganzen Spektrum sozusagen, erhöht das die Attraktivität der betrachteten Person oder betrifft es sozusagen nur die Frauen und wenn Männer männlicher aussehen, dann werden sie für Männer wieder attraktiver?
Bezogen auf jeweils Gesichter das Geschlechts, das jetzt als Partner, als Sexualpartner in Betracht kommt. Ja.
Wie ist es eigentlich von Proportionen her? Also werden zum Beispiel, also ich denke da zum Beispiel jetzt gerade an den ehemaligen Finanzminister mit seinen sehr großen Augenbrauen oder sowas, was ja auch doch ein starkes Merkmal ist. Oder im Prinzip, manche Leute haben auch sehr weit geöffnete Augen. Inwieweit spielen überhaupt also derartige Größenverhältnisse mit einer Bedeutung bei der Schönheit?
Ja, also das hat auch zum Teil eben mit diesem sexuellen Dimorphismus zu tun. Also bei Männern wird tendenziell zum Beispiel ein sehr ausgeprägtes Kinn als attraktiver wahrgenommen. Mhm. Im Mittel. Bei Frauen, es gibt natürlich auch welche, die mögen das nicht. Also es gibt da sehr viel Variabilität und all diese Faktoren, das ist glaube ich auch wichtig, dass man das noch im Hinterkopf behält. Das sind also alles Faktoren, die ein Stück weit die Variabilität in den Vorlieben erklären, aber nicht im Sinne von jemand hat ein großes Kinn, der wird von allen als wahnsinnig attraktiv wahrgenommen. So ist es also auf keinen Fall. Und bei den Frauen ist es so, dass auch wieder im Schnitt Frauengesichter, die von Männern bewertet werden, als attraktiver geratet werden, wenn die ein Stück weit das sogenannte Kindchenschema haben. Das heißt, also Kindergesichter unterscheiden sich ja von Erwachsenengesichtern. Was die Proportionen angeht, also da ist ja sozusagen der Anteil des Gesichts im Verhältnis zur Stirn oder zum Hinterkopf kleiner, die Augen sind größer und wenn man also Frauengesichter ein Stück weit so manipuliert, dass sie also ein stärker ausgeprägtes Kindchenschema haben, dann bekommen die im Mittel auch höhere Ratings, was die Attraktivität angeht.
Prägen sich dann in dem Sinne auch attraktive Gesichter leichter ein? Also das ist das, also ich denke da an diese typisch, also Gespräche, die und die gesehen oder sowas, wo man vielleicht doch eher auf eine Person oder sich ein Gesicht besser einprägt, sich daran besser erinnert, wenn es eben die Merkmale der Schönheit oder sowas in besonderem Maße erfüllt?
Das ist so ein bisschen eine Streitfrage. Ich selbst habe vor ein paar Jahren mal eine Studie durchgeführt. Da haben wir attraktive Gesichter und nicht so attraktive Gesichter lernen lassen und haben die auch einschätzen lassen bezüglich der sogenannten Distinktheit. Also das heißt, wie stark, also wie auffällig ist sozusagen Gesicht in der Menge. Und da haben wir einen ziemlich starken Zusammenhang gefunden zwischen Attraktivität und dieser Distinktheit. Und dann haben wir nicht so attraktive Gesichter, die auch nicht so distinkt waren, manipuliert. Wir haben die also karikiert, also Fotografien von diesen Gesichtern karikiert, sodass sie auch sehr distinkt waren, gleich distinkt wie die attraktiven Gesichter. Und da haben wir gefunden, dass die attraktiven Gesichter eher ein bisschen schneller wiedererkannt wurden. Nicht unbedingt besser, aber wurden schneller wiedererkannt. Jetzt neulich haben Kollegen hier in der Abteilung eine Studie veröffentlicht. Da haben sie gefunden, dass attraktive Gesichter, wenn man deren Distinktheit, aber wieder mit einem anderen Maß gemessen, und zwar wurde da danach gefragt, wie unterschiedlich die sind zu den Gesichtern, die sie sonst so kennen, also so ein Devianzmaß, und haben dann also Gesichter sozusagen gematcht bezüglich dieser Distinktheit, so gemessenen Distinktheit, und da haben sie gefunden, dass wenn man das konstant hält, dann werden eher die attraktiven Gesichter schlechter erinnert als die nicht so attraktiven Gesichter. Und das hat sie ein bisschen überrascht, aber meinten, das könnte möglicherweise damit zu tun haben, dass also diese attraktiven Gesichter irgendwie so eine emotionale Reaktion auslösen, die mit dem Abspeichern interferiert. Aber das können Sie vielleicht dann selber einladen. Dann können Sie es.
Hast du noch andere Fragen bezüglich der Attraktivität, Jörg?
Nee, ich fand es jetzt eben genau diesen Übergang gerade gegeben zu den Problemen mit der Erkennung. Ja,
ja. Genau, weil das eine andere Seite der Betrachtung ist ja sozusagen Krankheiten. Also was mir vorhin so ein bisschen im Kopf rumschwebte, ist das Beispiel von, also so ein relativ bekanntes Beispiel von Arbeiter. Ich weiß gar nicht, was der genau gemacht hat. Also er hat irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, mit seinem Hammer auf irgendwie eine Mine oder irgendwas geschlagen. Also irgendwas ist da explodiert und ihm ist dann ein Stück ins Gehirn eingedrungen und hat auch sein Gehirn zum Teil mit verletzt. Und der hat also überraschenderweise zum einen überlebt und auch recht lange überlebt und hatte auch doch sehr einige Störungen in seiner Persönlichkeit. Ist da irgendwas bekannt, ob es bei dem auch sozusagen Probleme bei der Gesichtserkennung gegeben hat? Oder kannst du überhaupt zu dem Beispiel was erzählen? Kennst du das Beispiel?
Ja, das ist ein ganz berühmtes Beispiel. Das war ein amerikanischer Arbeiter, der hat beim Bau der Bahnlinie, glaube ich, geholfen und hat dann da gesprengt und dann ist so ein Metallstab, ging dann durchs Auge und durchs Frontalhirn. Und da wurden also keine Gehirnstrukturen zerstört, die man unmittelbar zum Überleben braucht. Logisch, sonst hätte er ja eben nicht überlebt. Aber vor allem Strukturen, die man braucht, um so sein Verhalten zu kontrollieren und sich adäquat, sozial adäquat zu verhalten. Mir ist nicht bekannt, also ich habe nie gehört, dass der auch Gesichtererkennungsstörungen gehabt haben soll. Ich würde es auch nicht erwarten, weil eben die Strukturen, die vor allem an der Verarbeitung der Gesichteridentität beteiligt sind, glaube ich, da nicht verletzt waren.
Okay.
Ja, es gibt aber andere Fälle von Verletzungen, ich habe das ganz am Anfang mal erwähnt, also zum Beispiel bilaterale, also beidseitige in beiden Hemisphären Störungen im fusiformen Gyrus. Die können also dazu führen tatsächlich, dass es ziemlich spezifische Defizite bei der Gesichtererkennung gibt. Also wenn man da so stark davon betroffen ist, dann kann es da eben tatsächlich sein, dass man enge Familienangehörige nicht mehr erkennt.
Okay.
Das ist zum Glück relativ selten. Auch deswegen, weil meistens eben beide Hemisphären betroffen sein müssen. Also wenn jemand irgendwie... Es gab Zeiten des Zweiten Weltkriegs relativ viele und im Ersten Weltkrieg auch Leute, die davon betroffen waren wegen Schussverletzungen. Das Interessante daran ist eben, dass diese Störungen ziemlich spezifisch sein können. Das heißt, jemand, der darunter leidet, kann also unter Umständen wirklich sehr bekannte Personen nicht mehr erkennen am Gesicht. Aber sobald er dann die Stimme hört, kann dann eben eine Erkennung stattfinden. Das ist also die sogenannte Prosopagnosie. Und wurde zum ersten Mal beschrieben von einem Stuttgarter Neurologen 1947. Es gibt interessanterweise auch quasi das Gegenstück dazu, kann man so sagen. Das ist die sogenannte Capgras Delusion. Und die äußert sich darin, dass also Betroffene zwar Gesichter erkennen, aber bei manchen Gesichtern überzeugt sind, dass eine Person zwar genauso aussehe wie zum Beispiel die Ehefrau, aber nicht die Frau ist, sondern dass die ausgetauscht wurde mit einer Frau, durch eine Frau, die genauso aussieht. Und das ist erstmal ziemlich bizarr, lässt sich aber trotzdem erklären anhand von Modellen, die man mittlerweile kennt und die eben unterscheiden zwischen verschiedenen Komponenten dieser Identitätsverarbeitung. Da zählt eben nicht nur sozusagen die kognitive, kalte Erkennung dazu, sondern ein bekanntes Gesicht, also vor allem ein persönlich bekanntes Gesicht, löst auch emotionale Reaktionen aus. Das heißt, es muss also irgendwie, und diese Reaktion wird nicht genau in dem Gehirnareal sozusagen vermittelt, indem auch das Gesicht an sich erkannt wird. Das heißt, die müssen also irgendwie verbunden sein. Das Gesicht muss erstmal erkannt werden und dann muss die Information in ein Areal gelangen, das dann sozusagen die emotionale Tönung macht. Und mittlerweile gibt es ganz gute Evidenz dafür, dass das genau das Problem ist. Das heißt, wenn man normalen Versuchspersonen Bilder zeigt von Gesichtern, dann ändert sich die Hautleitfähigkeit, besonders dann ziemlich stark, wenn da Gesichter drunter sind von Leuten, die man persönlich kennt. Bei Betroffenen von Cupcrust Illusion ist das nicht der Fall. Die können zwar das Gesicht erkennen, aber diese emotionale Reaktion bleibt aus. Möglicherweise, weil die Verbindung zwischen diesen Arealen zerstört ist, aus welchen Gründen auch immer. Und quasi das muss offensichtlich so ein seltsames Gefühl sein, wenn das Gesicht bekannt ist, aber eben diese emotionale Tönung ausbleibt, dass dann die Betroffenen sich das nur so erklären können, dass es eben dann doch eine andere Person ist.
Und also mir fehlen da gerade auch Alterskrankheiten ein, sowas wie eben Demenz oder Alzheimer, die ja in dem Sinne auch zu diesem Problem führen, dass Leute ihre Angehörigen nicht mehr erkennen können. Also auch da, aber eben auch an der Sprache und ähnliches, also andere Sachen leiden ja dann auch mit darunter. Aber eben auch das Gesichtliche, also die Gesichter, das visuelle Wiedererkennung der Bekannten, dass das da im Prinzip ja auch gestört ist, also auch von diesen Alterskrankheiten her mitkommt.
Ja, also es gibt natürlich auch Demenzerkrankungen, die dazu führen können, dass Gesichter nicht mehr so gut erkannt werden, wobei das dann in der Regel eben unspezifische Probleme sind. Also da fängt es dann generell mit dem Gedächtnis an, mit der Sprache, und dann kann eben auch das Personengedächtnis davon betroffen sein. Die beiden Beispiele, die ich vorher genannt habe, das wären jetzt eben spezifische Störungen der Gesichterverarbeitung. Mhm. Wie gesagt, bei der Prosopagnosie zum Beispiel, die Verarbeitung der Stimme kann perfekt funktionieren. Mhm. Und interessanterweise auch bei Patienten mit Cupcrust Delusion, die also der Meinung sind, die Frau wurde ausgetauscht, wenn die dann am Telefon ist, ist auch alles ganz normal. Also, da
also durch die Tür unterhalten und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Ja.
Die letzten Jahre gibt es auch ziemlich viel Aufmerksamkeit auf die sogenannte, auf eine angeborene Variante von Gesichtererkennungsstörung, also von Identitätserkennungsstörung. Das wird auch gerade sehr, ja, ziemlich kontrovers diskutiert, ob es das tatsächlich als, ob das eine abgegrenzte angeborene Störung ist oder ob es halt einfach Leute gibt, die nicht so gut Gesichter erkennen können, die quasi zur selben Verteilung gehören, aber im Prinzip nichts anderes machen als die anderen. Da gibt es momentan viel Forschung dazu, unter anderem auch von uns. Und falls jemand sich für das Thema interessiert, darf ich ein bisschen Werbung machen hier?
Gerne, danke.
Wir suchen also auch Leute, die der Meinung sind, sie können also sehr, sehr schlecht Gesichter erkennen. Die sind für uns sehr interessant. Wir sind zum Beispiel gerade daran, ein Trainingsprogramm zu evaluieren. Also eine Frage ist, ob man diese Fähigkeiten verbessern kann. Das ist natürlich von ziemlicher, auch klinischer Relevanz. Zum einen für die Entwicklung von Reha-Programmen bei Leuten, die zum Beispiel aufgrund einer Hirnschädigung unter Gesichterkennungsstörungen leiden, aber auch Leute, die so schlechte Gesichtererkenner sind, dass sie im Alltag, also ohne dass sie an irgendeine neurologische Störung hätten, dass sie im Alltag drunter leiden. Da weiß man also noch sehr wenig drüber, ob man das verbessern kann. Da forschen wir gerade dran. Dann auch Leute, die im Gegenteil der Meinung sind, dass sie extrem gut Gesichter erkennen können. Die gibt es also auch. Die sind in der Literatur bekannt als sogenannte Super-Recognizers. Okay. Das wäre so das andere Extrem. Das sind Leute, die so ein gutes Gesichtergedächtnis haben, dass sie da meistens gar nicht so drüber reden, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie da fälschlicherweise als Stalker zum Beispiel betrachtet wurden. Also Leute, die können dann sowas sagen, wir sind doch vor 3 Jahren mal zusammen an der roten Ampel gestanden. Aha. Und das einfach sich daran erinnern können.
Ich wollte gerade sagen, entscheidend wäre, glaube ich, noch, wie kann man Kontakt aufnehmen?
Ja, und also zum einen, wie kann man Kontakt aufnehmen? Zum anderen, wen sprecht an? Sind es nur Studenten, die ihr da befragen wollt, oder die gesamte Bevölkerung?
Die gesamte Bevölkerung, ja.
Okay.
Sehr gerne keine Studenten. Nicht, weil wir was gegen Studenten hätten, sondern weil wir an die natürlich leichter rankommen als an die anderen.
Okay. Und wie kann man sich dann
Kontakt aufnehmen?
Kontakt aufnehmen?
Da kann man eine E-Mail schreiben. Mhm. Das, soll ich einfach die E-Mail-Adresse sagen?
Oder gibt es vielleicht eine Webseite?
Es gibt eine Webseite der Uni Jena, das ist das Institut für Psychologie. Okay. Und da die Abteilung Allgemeine 1. Die Abteilung der Lehrstuhlinhaber ist der Professor Schweinberger und da kann man im Prinzip an alle in dieser Abteilung, aber bevorzugt an mich, Jürgen Kaufmann, eine Mail schicken. Man kann sich da melden, wenn man Lust hat, da teilzunehmen an Experimenten.
Okay, also wer das da draußen gehört hat und
und die Zeit dazu hat, beziehungsweise eben auch glaubt, als Proband hier geeignet zu sein, der sollte sich im Prinzip an der Stelle mit melden.
Genau, also wer sehr gut oder sehr schlecht Gesichter erkennen wollte, das wollte ich eigentlich sagen.
Ja. Genau, und wenn man sich da meldet, heißt das natürlich auch nicht, dass man dann gleich mitmachen muss. Man kann sich auch erstmal melden, um noch vielleicht mehr zu erfahren, wenn man möchte.
Kriegt man Prämien, Schokolade oder Freigutscheine in, keine Ahnung,
Schoki? Man kriegt eine finanzielle Entschädigung, die jetzt nicht so extrem hoch ist, aber ein bisschen bekommt man, ja.
Wie laufen in der Regel so bei Ihnen die Experimente ab? Also ist es so, dass, was weiß ich, alle in die Röhre und Gehirnaktivitäten messen oder... Ich fand es ja gerade auch hochinteressant, dass mir diese Hautleitfähigkeit, dass ich in dem Sinne Wahrnehmung anhand der Hautleitfähigkeit schon mit erkennen lässt. Was sind so alles so die, oder wie, was wären so Standardexperimente, die durchgeführt werden?
Also jetzt bei mir, was mich persönlich betrifft, da sind die meisten Experimente, bei denen die Versuchspersonen vorm Computer sitzen und Gesichter gezeigt bekommen, die sie dann meistens lernen sollen. Oder ansonsten bezüglich verschiedener Kriterien bewerten sollen und danach wiedererkennen sollen. Das wäre also typischerweise so. Und was wir dann aufzeichnen, ist dann zum Beispiel die Genauigkeit, mit der sie die Aufgabe dann lösen können. Also wie wahrscheinlich ist es, dass sie dann, oder welchen Anteil von Gesichtern können sie dann wieder erkennen? Wie lange dauert das, also die Reaktionszeit? Und sehr häufig leiten wir eben dann gleichzeitig das EEG ab, also das Elektroenzephalogramm. Das ist also das misst die neuronale Aktivität. Ja. Das ist also nicht invasiv, das heißt, da gibt es also keine Strahlung oder so weiter, irgendwas, sondern man misst da wirklich nur das Signal, das die Versuchsperson selbst generiert. Mhm. Ja. Gelegentlich nutze ich auch MEG, das ist also ein ähnliches Prinzip, nur misst man da nicht direkt die elektrische Aktivität der Neuronen, sondern die daraus resultierenden Magnetfelder. Ja, zum Teil machen wir auch reine Verhaltensexperimente. Wir gucken uns Blickbewegungen an. Also,
gibt es ja nie noch so ein Eye-Tracking?
Ja. Okay. Das ist also, haben wir zur Verfügung. Wir benutzen sehr unterschiedliche Stimuli, die wir auch zum Teil dann eben verändert haben. Also wir gucken uns zum Beispiel an, welchen Effekt es hat, wenn man die Distinktheit der Gesichter erhöht oder verringert. Also man kann jetzt mit bestimmten Computerprogrammen kann man Merkmale eines Gesichts, die das Gesicht vom Durchschnitt unterscheidet, jetzt nochmal besonders verstärken, quasi karikieren. Aber nicht so frei Schnauze, wie das jetzt ein Künstler machen würde, sondern ziemlich objektiv. Da wird also einfach ein Originalgesicht verglichen mit einem Durchschnittsgesicht, das hergestellt wurde durch Mittelung über sehr viele individuelle Gesichter. Und dann werden da Referenzpunkte gesetzt und man kann dann quasi die Unterschiede vermessen und dann entweder übertreiben oder man kann das individuelle Gesicht in Richtung des Durchschnitts morphen, so dass es eben weniger distinkt wird. Und das hat eben auch Konsequenzen bezüglich des Lernens und der Wiedererkennung.
Nur mal so die informatische Frage jetzt an der Stelle. Wer hat die Gesichter in diesen Bildern erkannt? Also um ein Gesicht verfremden zu können, muss ich ja erstmal in dem Bild wissen, wo steckt das Gesicht.
Selbst wenn das ist ja, das, also die Gesichter, das sind zum Beispiel Porträts. Ja, also
genau,
das heißt, man hat an zwei, das sind also technisch jetzt zwei Dateien. Ja. Mhm. In der einen Datei ist eben dieses durchschnittliche Gesicht drin gespeichert, in der anderen Datei eine Fotografie, eine ganz normale Fotografie. Mhm. Und da werden dann diese Referenzpunkte drauf gesetzt und dann können diese Bilder manipuliert werden. Also da muss man jetzt nicht erstmal das Gesicht finden oder so, das ist schon ganz offensichtlich, dass das ein Gesicht ist.
Naja gut, aber für den Computer eben nicht. Also das Problem ist ja, der Computer, also oder so habe ich es ja jetzt verstanden, dass das automatisiert verändert wird. Oder ist
ja,
es
aber
so,
die
dass
Punkte muss man leider von Hand setzen.
Ah, okay. Genau das. Aha. Also ich hatte nämlich jetzt gerade den Gedanken, dass diese Bilder in dem Sinne automatisiert dann, dass ich nur noch sage, hier.
Wenn man, wenn man die Punkte bzw. ein Gitter von Hand drüber gelegt hat, das muss man natürlich sehr genau machen, sonst stimmen die Ergebnisse nicht, dann kann man eben dem Programm sagen, jetzt übertreibe mal alles um 10%, 20%. Ja. Dann aber erstmal anpassen muss man es von
Hand. Aber in dem Sinne, die Gesichtserkennung muss immer noch der Mensch vornehmen. Mhm. Aha.
Wo setzt man die Referenzpunkte? Gibt es also meinetwegen hier Wangenknochen und Augen und oder legt, also wo werden die gesetzt und wie viele werden gesetzt?
Das kommt ein bisschen darauf an, was man genau machen möchte. Das Ergebnis wird umso besser, wenn die oberflächlichen Merkmale des Gesichts gleich sind. Das heißt, wenn also beide Gesichter richtig frontal ausgerichtet sind, nicht nach oben, nicht nach unten gucken und so weiter, dann ist es relativ eindeutig, wo die Punkte zu setzen sind, beziehungsweise die Linien, also zum Beispiel um den Mund, um das Äußere der Lippen, das Innere der Lippen, die Nasenspitze ist links und rechts von der Nase, um die Augen rum, Augenbrauen und so weiter. Ja.
So ein biometrisches Passfoto.
So ungefähr.
Nee, genau, das fand ich eigentlich gerade, was ist so aus psychologischer Sicht von derartigen Techniken der Informatiker zu halten? Also das, was die halt, dieses biometrische Foto ist ja, denke ich mal, oder ist ja einfach darauf ausgelegt, um es maschinell verarbeiten zu können. Mhm. Aber das, was viele einfach gesagt haben, sie kommen durchschnittlich vom Fotografen heutzutage wieder. Also das Passfoto oder sowas, die wurden ja eben sehr vereinheitlicht. Inwieweit ist das dann überhaupt noch förderlich eben für eine Erkennung, Wiedererkennung von Leuten oder eben auch eine, ja, in dem Sinne diese Identität der Person in einem solchen Merkmal zu fassen.
Was jetzt die Erkennung durch einen menschlichen Betrachter angeht, ist es eigentlich nicht optimal, so ein ganz standardisiertes Bild zu verwenden. Das ist eben deswegen notwendig, weil die automatische Gesichterkennungssoftware noch nicht richtig funktioniert und sich eben sehr leicht durch so leichte Abwandlungen täuschen lässt auch. Das ist eben der Grund, warum das so vereinheitlicht sein muss. Die Gesichtererkennungssoftware, die hat im Prinzip das gleiche Problem, das wir eben auch mit unbekannten Gesichtern haben. Ja. Das heißt, bei geringen Abweichungen zwischen zwei Exemplaren wird es schwierig.
Wenn man das Passbild sozusagen verbessern wollte, wäre es vielleicht sinnvoll, da so eine Art Hologramm drauf zu drucken, anstatt eines einfachen Passbildes. Also wenn ich den Ausweis ein bisschen drehe, dass auch sozusagen der Kopf ein bisschen gedreht wird.
Also wenn das so ein Hologramm wäre, wie das dann so in grün und blau schimmert und man nur die Form sehen würde, das wäre nicht besonders sinnvoll, weil die Textur und die Pigmentierung wichtige Informationsquellen sind. Die gingen ja dann verloren. Ja. Das heißt, die sind auch so wichtig, dass das jetzt nicht ausgeglichen würde durch die Möglichkeit, das von verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Also Gesichter, bei denen man diese Oberflächeninformation, also diese Pigmentierung weggenommen hat, also kann man sich quasi vorstellen wie so Statuen aus Metall, die also keine Farbinformation haben, die sind also sehr, sehr schlecht zu erkennen. Selbst dann, wenn das 3D-Modell eigentlich sehr exakt ist, ja, weil das Gesichterkennungssystem eben auch die Informationen verwendet, die nicht jetzt direkt mit der Form zu tun haben. Also so ein Hologramm wäre keine besonders gute Idee. Möglicherweise wäre es eine Verbesserung, wenn das Foto im Pass kein Foto wäre, kein Einzelfoto, sondern ein Durchschnitt hergestellt aus 60 Fotos der entsprechenden Person. Mhm. Ja, weil dann würden eben die Anteile, die nichts mit der Person zu tun haben, die mitteln sich dann quasi weg und die Person kommt ein bisschen deutlicher raus.
Also wirklich eine Mittelung der Bilder oder eine Sequenz?
Eine Mittelung.
Mittelung, richtig. Mhm. Mhm. Also es wäre in dem Sinne auch noch denkbar, dass jemand zum Fotograf geht, muss sich dann mal ein bisschen drehen und mit dem Kopf wackeln und daraus wird dann eben genau dieses Mittel bestimmt.
Ja, oder er müsste also Bilder von zu Hause mitbringen, vielleicht der letzten 5 Jahre.
Wird jetzt verpflichtet, jedes Jahr zum...
Aber das müsste man dann auch kontrollieren, dass er auch drauf ist.
Das stimmt. Die Urlaubsbilder und alles.
Da brauchst du auch immer irgendwie dann eine Frontalansicht oder irgendwas, was relativ klar das Ganze, also was auch vergleichbar ist. Also ich meine, wenn du einmal eine Ganzkörperaufnahme hast und dann wieder noch so eine Porträtaufnahme.
Aber es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass tatsächlich sowohl menschliche Betrachter als auch automatische Gesichtererkennungssysteme die Gesichter besser erkennen, wenn man da Mittelungen einspeist. Im Durchschnitt, als einzelne Exemplare im Durchschnitt. Es ist aber trotzdem so, dass es beim Menschen einzelne Exemplare geben kann, die ganz besonders gut funktionieren. Aber
eine hohe Distinktheit aufweisen.
Ja, oder die besonders typisch sind für die Person. Okay. Das kommt eben auch auf die Lerngeschichte an. Mhm. Also jetzt vielleicht ein sehr eingängiges Beispiel wäre Che Guevara, den die meisten nur anhand dieses einen Fotos kennen. Da würde jetzt wahrscheinlich, die meisten würden ihn anhand dieses Fotos schneller erkennen als anhand eines Durchschnittsbilds. Aber bei Personen, die man also schon vielleicht über Jahre hinweg regelmäßig gesehen hat, mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und so, da wäre so ein Mittelbild.
Wobei das zunächst also für mich nie intuitiv ist. Also wenn ich sozusagen eine Sequenz von Bildern über 5 Jahre habe, meinetwegen jeden Monat ein Bild aufgenommen und darüber ein Mittelbild, würde ich jetzt zunächst erstmal vermuten, dass ich die Person gar nicht mehr erkenne, wenn das so ein gemitteltes Bild ist, weil das... Also die Information eher verschwimmt, deswegen finde ich das eher schon eine überraschende Erkenntnis.
Also man muss erstmal ähnlich wie beim Karikieren, dem Programm erstmal sagen, wo jeweils die relevanten Features drauf abgebildet sind. Also man muss die sozusagen Größen skalieren. Also man kann nicht einfach nur die Bilder so, wie sie sind, nehmen, sondern man muss die quasi erstmal auf eine einheitliche Form bringen.
Ich meine, das kann ich mir noch vorstellen. Also meine Idee ist halt, dass es quasi so eine Art Vorlage gibt, so eine festgefügte Fotoinstallation, wo irgendwie die Kamera vielleicht 30 cm oder einen Meter vorm Gesicht aufgehangen ist und man in so einem festgefertigten Stuhl sitzt und quasi einmal pro Monat aufgenommen wird. Und das Ganze halt über einen Zeitraum von 5 Jahren, dann hat man... glaube ich, 60 Bilder, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Und sozusagen daraus dann in diesen Durchschnitt bildet.
Nee, besser wäre es tatsächlich, man würde also unterschiedliche Bilder mit ganz unterschiedlichen Kameras und möglichst unterschiedlich. Man muss nur vor der eigentlichen Bildbearbeitung dann ein Stück weit die Form standardisieren und kann dann aber die individuelle Form wieder zurückgeben.
Na, ich meine, ich denke, in diesem Mittel, also einerseits in dem Mittel verschwinden ja immer mit gewisse Informationen, aber eben auch so ein gewisses Rauschen fällt einfach weg. Mhm. Also ich denke, das ist genau mit dieser Punkt, diese natürliche Varianz, die drin steckt, die wird an der Stelle halt gefiltert und es bleibt wirklich das, der Kern deines oder dieses Gesichts.
Okay.
Das ist, denke ich mal, was dann die Mittelung einfach bringt.
Das ist die Idee.
Ja, na gut, das ist meine Aufgabe für heute Abend. Ich suche mir die Bilder, meine Bilder der letzten 5 Jahre raus und mittle die mal durch.
Oder, können wir, also was für eine Software verwenden Sie? Sind das spezielle Programme oder?
GIMP.
Ja, das war jetzt auch meine Hoffnung.
Also aktuell verwenden wir Software, die nennt sich Psychomorph. Okay. Die hat ein Herr Tiedemann programmiert. Die wird von vielen Gesichterforschern benutzt.
Ist das freie Software?
Das ist, Ja. Man muss ihn aber vorher fragen, ob man es benutzen darf.
Okay.
Der hat eine Website und da kann man um Erlaubnis fragen.
Okay.
Und man darf es halt nicht kommerziell nutzen, aber für wissenschaftliche Zwecke ist es also freigegeben. Es gibt andere Programme, zum Teil auch selbstgestrickte. Das ist im Prinzip möglich mit MATLAB. Was wir auch haben seit einigen Jahren, wir können es also mittlerweile auch in 3D machen. Das heißt, wir haben also ein 3D-Kamerasystem. Da werden also von 4 Kameras gleichzeitig Fotos gemacht und die werden dann zu einem dreidimensionalen Bild verrechnet und man kann dann also auch quasi im dreidimensionalen Raum diese Referenzpunkte setzen beziehungsweise so ein Gitter drüberlegen und kann dann also auch zwischen den 3D-Objekten hin und her morphen. Und das kann man also auch dann getrennt machen, zum Beispiel für die Form und für die Oberflächeninformationen. Also man kann dann zum Beispiel die Form nehmen oder die Form eines Gesichts beibehalten und die Pigmentierung des anderen Gesichts drüberlegen.
Ja, also wenn wir mal so ein bisschen noch weg vom Kopf bis hin auf den ganzen Körper gehen, was ich mich frage, also wenn ich sozusagen mehr Informationen habe, also wenn ich die Person noch als kompletten Mensch statisch sehe oder vielleicht sogar sehe, wie sie sich bewegt, erhöht das dann wieder die Erkennungsleistung der Person? Also mehr Merkmale, bringt das mir eine bessere Erkennungsleistung? Oder kann ich da auch wieder sozusagen unbekannte Leute schlechter erkennen als bekannte Leute?
Also wenn man die Person kennt wieder, dann ist die Erkennung anhand des Gesichts normalerweise so gut, dass die zusätzliche Information jetzt anhand des Gangbilds eigentlich nichts bringt. Da ist man schon so gut, dass es einfach keinen zusätzlichen Effekt hat. Da gibt es zum Beispiel Studien, da wurde untersucht, wie gut Kollegen an einem Institut ihre Kollegen anhand von so CCTV-Aufnahmen erkennen konnten. Dann hat man also geguckt, was trägt dazu bei. Mal wurde die ganze Person gezeigt anhand von Fotos, mal anhand von Videosequenzen, mal wurde das Gesicht abgedeckt, mal wurde der Körper abgedeckt und so weiter. Und da kurz zusammengefasst kam da raus, dass wenn man die Person persönlich kennt, dann reicht also auch, und man sieht das Gesicht, dann kann das Gesicht, also dann kann diese Videosequenz von ganz schlechter Qualität sein und man ist nahezu perfekt. Wenn man nur das Gesicht sieht, der restliche Körper muss nicht sichtbar sein. Man kann die Person auch, wenn man das Gesicht nicht sieht, dann kann man also die Bewegungsinformationen, das Gangbild und so weiter nutzen. Ist aber bei Weitem nicht so treffsicher wie beim Gesicht. Und wenn man die Person nicht kennt und dann anhand zum Beispiel von gleichzeitig vorgelegten Fotos vergleichen soll, ist es der oder ist es nicht, dann ist man also erstaunlich schlecht, selbst dann, wenn diese CCTV-Sequenz von sehr guter Qualität ist und hochauflösend.
Okay. Also deckt sich das auch so ungefähr mit den Ergebnissen bei der reinen Gesichtserkennung, kann man so sagen. Okay, also das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen, dass man mit diesem mehr an Wissen, mehr an Merkmalen sozusagen da auch jemanden besser erkennt, aber also wenn man sich sozusagen verstecken will in der breiten Masse, reicht es offensichtlich irgendwie, sich einen Schnurrbart anzukleben und dann sieht man ganz anders aus als vorher, zumindest solange keine bekannten Leute da.
Ja.
Oder keine Bekannten da.
Wie ist es eigentlich mit Gesichts- Gesichtsidentifizierung in der Masse? Also ich habe im Prinzip ein Bild von einer Gruppe und die Frage ist einfach, wie gut funktioniert es dann im Prinzip, gezielt eine Person wiederzuerkennen? Also eben, was weiß ich, eben das Klassenfoto oder von dem Firmenausflug oder sowas, Kollegen oder sowas wiederzufinden. Selbst wenn er im Prinzip da vielleicht schön gebräunt war oder ähnliches. Der störende Einfluss der Rundum-Gesichter. Mhm.
Der ist ziemlich groß.
Aha.
Es kommt natürlich auch wieder auf die Gesichter drauf an. Ja? Also wenn jetzt der eine, den sie suchen, braun gebrannt ist, weil er 4 Wochen im Urlaub war und alle anderen sind blass, dann hat man einen Pop-Out-Effekt. Das heißt, den sieht man natürlich sofort. Mhm. Aber nicht, weil man ihn jetzt erstmal gleich erkannt hätte, sondern weil er sich einfach aufgrund oberflächlicher Merkmale von den anderen unterscheidet. Mhm. Wenn die alle ansonsten relativ ähnlich sind, dann muss man quasi seriell ein Gesicht nach dem anderen abscannen. Also es gibt den Befund, dass die Kapazität, also für die Verarbeitung von Gesichtern, also was mehrere Gesichter angeht, ziemlich begrenzt ist und dass wir also immer nur ein Gesicht gleichzeitig verarbeiten können. Also das heißt, wenn man zwei Gesichter präsentiert auf einem Monitor und man soll sich auf das eine konzentrieren und da irgendeine Aufgabe machen, dann ist es tatsächlich so, dass das andere kaum verarbeitet werden kann. Und das ist auch was, was bei Gesichtern stärker ausgeprägt zu sein scheint als bei anderen Stimuli. Okay. Da gibt es also so ein Kapazitätslimit.
Ja, das erinnert mich an dieses schöne Beispiel. Ich glaube, da hatten wir im Vorfeld schon mal irgendwie drüber gesprochen, wo es so auch Experimente gibt, dass man sich auf dem, also in dem Fall auf irgendwie die Anzahl der Leute da in dem Bild konzentrieren soll, die irgendwelche Übungen vollführen und durch das Bild tanzt irgendwie ein Affe und den sehen aber die Probanden gar nicht.
Was?
Also ich meine, kannst du vielleicht besser das erklären? Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist eben ein Experiment, ziemlich spektakuläres zur selektiven Aufmerksamkeit. Also Probanden bekommen zum Beispiel die Aufgabe, zwei Basketballteams zu beobachten, mit den grünen, mit den blauen Shirts. Und die werfen sich also einen Ball hin und her und werfen auf den Korb. Und die Aufgabe der Probanden ist, mitzuzählen, wie häufig der Ball von der einen zur anderen Mannschaft wechselt. Ja? Und wenn man das tut, dann fällt einem wirklich, oder den meisten fällt nicht auf, dass in der Sequenz, die dauert vielleicht 30 Sekunden oder so, kommt nach ein paar Sekunden ein Gorilla ins Bild gelatscht, also in voller Größe, läuft zur Mitte des Bildes, schlägt sich auf die Brust und läuft wieder zurück. Und okay, wenn man also dann die Versuchspersonen damit konfrontiert, ob sie den Gorilla gesehen hätten, dann ist immer großes Erstaunen. Und wenn man es dann nochmal zeigt, ist es also, können sie es kaum fassen, wie man das nicht sehen konnte. Ja, ja. Ja.
Das widerspricht ja jetzt gerade den Flitzern auf den englischen Fußballplätzen, dass die ja dann eigentlich auch nicht mehr wahrgenommen werden, wenn sich wirklich alle ordentlich auf das Spiel konzentrieren.
Na gut, aber die flitzen ja meistens
in der Pause
vor dem Spiel oder nach dem Spiel. Also, und es ist ja auch wieder so ein weiterer Effekt, dass so die bewegende Objekte immer, also du fokussierst dich darauf. Also das, wenn ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst als Psychologe, aber zumindest ist das mein Eindruck, wenn du irgendwas, also wenn sich irgendwas bewegt, dann guckst du da drauf. Und da die ja flitzen,
ja, dann das ist,
machen sie auf sich aufmerksam. Mhm. Genau, also ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine Frage hast, weil wir sind schon wieder relativ weit fortgeschritten mit der Zeit. Das ist 3 Minuten vor um. Also ich würde einfach die Gelegenheit nochmal nutzen, mich sehr zu bedanken bei dem Jürgen Kaufmann, der uns hier sehr viel und intensiv zur Gesichtserkennung erzählt hat. Ich denke, es war für uns interessant und auch hoffentlich für die Hörer. Wie immer werde ich die Sendung nachbearbeiten und dann auf datenkanal.org zur Verfügung stellen. Dann können sich auch das alle nochmal anhören und sich nochmal ihre Gedanken dazu machen. Ansonsten danke ich für das Gespräch. Wünsche allen auch noch einen schönen Tag. Und zum Abschluss gibt es noch ein bisschen Musik. Ich brauche ein Lied, I Need a Song, von der Gruppe Al Torado.
Auf Wiedersehen. Ja, tschüss.
Tschüss.